Ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Studiert habe ich auch hier in Konstanz, sehr, sehr lang. Das waren die Zeiten, als man noch lange studiert hat. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber die Uni hat ja diesen wunderbaren Strand und das war ein Grund, warum das Studium etwas länger gedauert hat. Genau, das war Informationswissenschaft bei Rainer Kuhlen. Manche werden ihn noch kennen und gekannt haben. Und dann hat es mich irgendwann in die Schweiz verschlagen. Ich möchte halt zu sogenannten moralischen Maschinen etwas sagen. Vielleicht werden Sie den Begriff nicht mögen. Das macht nichts. Dann lassen Sie ihn weg. Dann reden Sie gerne anders. Mir geht es wirklich um die Art von Maschinen, die ich vorschlage, die ich mit Ihnen gerne anschauen und diskutieren will. Bestimmte Maschinen mag ich sehr gerne und für bestimmte Maschinen halte ich gerne ein Plädoyer. Andere würde ich auch mehr oder weniger strikt ablehnen. Dazu komme ich noch. Sie haben autonome Autos erwähnt und dazu hätte ich schon sehr differenzierte Vorschläge anzubringen. Moralische Maschinen, Erkenntnisse der Maschinen- und Roboterethik heißt der Vortrag und ich werde vor allem aus der Maschinenethik heraus nachher auch argumentieren. Ich möchte einen kleinen Bogen schlagen. Sie haben es gesagt, ursprünglich bin ich Philosoph und Literaturwissenschaftler. Als solcher muss ich unbedingt bei der Antike beginnen. Daran führt leider kein Weg vorbei. Und das Spannende ist, diese Idee der künstlichen Kreatur, der künstlichen Wesen gibt es tatsächlich schon einige tausend Jahre. Und darauf will ich etwas eingehen. Ich will zeigen, dass diese Idee der künstlichen Kreatur sehr, sehr alt ist und dass wir schon vor 2.500, 3.000 Jahren bestimmte Dinge in die Kreatur hineingedacht haben, bestimmte Vorstellungen von der Kreatur hatten, wie sie zu sein hätte, ob sie sprechen könnte, ob sie gut oder böse wäre. Über all das haben wir seit 2.500, 3.000, 4.000 Jahren bereits nachgedacht. Dafür einige Beispiele. Ich werde dann auf die sogenannte soziale Robotik ganz kurz eingehen und eben auf die sogenannte Maschinen- und Roboterethik. Der Begriff Roboterethik wird von mir nicht ganz so geschätzt. Dazu sage ich nachher noch etwas. Es ist ein sehr ambivalenter Begriff, ein sehr schillernder Begriff und ich benutze lieber den Begriff der Maschinenethik. Gut, Herausforderungen muss man immer thematisieren. Dazu ganz am Schluss. Sie können auch Probleme dazu sagen. Probleme wird es auf jeden Fall geben. Dieser und jener Art. Hören Sie mich gut? Das möchte ich vorab fragen. Auch in den letzten Reihen. Ich werde etwas lauter sprechen. Meine Stimme ist noch etwas belegt. Aber mit etwas Räuspern werde ich eine etwas bessere Lautstärke schaffen. Sehr schön, das ist tatsächlich gelb hier, so soll es auch sein. Ich habe immer wieder verschiedene Farben gewählt, gelb und grau, um anzudeuten, dass hier ein kleiner Sprung passiert in der Folienschlacht. Und wenn ich von künstlichen Kreaturen von der Antike bis heute rede, dann würde ich die gerne einteilen. Den ersten Teil würde ich gerne Mythos nennen. Da geht es um Legenden und Sagen der Antike, um Kreaturen des Hephaistos, des Daidalos, des Pygmalion und des Nabis. Es geht dann auch um die sprechenden Köpfe, die wir im Mittelalter zuhauf finden. Es geht um Homunculi, den Golem. Ich gehe ganz kurz auf die Illusion ein, so nenne ich das. Das sind tatsächlich funktionierende Automaten und jetzt, wo ich in der Schweiz wohne, seit nunmehr 15 Jahren, habe ich immer wieder das Vergnügen, solche Automaten auch von Angesicht zu sehen. In Neuchâtel sind einige der schönsten Automaten und die funktionieren bis heute. Das werde ich kurz zeigen. Dann nochmals zurück in die Fiktion, ganz kurz zu Hoffmann und Goethe und dann stürzen wir in die Realität und lernen den einen oder anderen Roboter und Bot kennen. Dann komme ich zum Teil der Maschinen- und Roboterethik und werde sogenannte moralische Maschinen mit Ihnen diskutieren. Es geht ja um das Abenteuer und das Abenteuer, das wir zunächst erleben, beginnt im Kopf der Dichter, der Dichterinnen und der Leser und Leserinnen. Vor 2.500 Jahren konnten durchaus Menschen lesen, nicht alle, aber einige. Und es gibt einige Hinweise darauf, dass das so ist. Wenn Sie durchs alte Pompeji meinetwegen wandern, dann sehen Sie beispielsweise ein Bordell, ein Freudenhaus, wo Sie noch die Namen der Mädchen mit etwas Mühe erkennen können. Und irgendetwas mussten die Menschen damals mit diesem Namen angefangen haben. Das wäre ein Indiz von vielen. Und sicher haben die einen oder anderen damals schon lesen gekonnt. Das ist vielleicht die Brücke zum ersten Thema, goldene Jungfrauen des Hephaistos. Hephaistos war ja der Gott der Schmiede und der Schmiedekunst, des Feuers. Er hinkte und während er so dahin hinkte, dieser insgesamt ganz sympathische und vor allem sehr kreative Gott, haben ihn diese goldenen Dienerinnen, die er erschaffen hat, gestützt. So viel ist verbürgt in der Mythologie. Die goldenen Dienerinnen waren also seine Geschöpfe und sie haben vor allem dazu gedient, ihm in der Weise zu dienen, dass sie ihn gestützt haben. Er hinkte und sie stützten. Wir erfahren bei Homer einiges über diese goldenen Jungfrauen. Sie seien Lebenden gleich gewesen, also sehr, sehr lebensecht gestaltet von Hephaistos. Sie hätten Verstand in der Brust gehabt. Sie hätten geredet, so wird behauptet, und hätten auch über Kraft verfügt, was bei diesem Stützen ja durchaus von Vorteil ist. Vielleicht darüber erfahren wir wenig, allenfalls Andeutungen waren sie auch ein Spielzeug, in Anführungszeichen. Ich habe mir erlaubt, dieses Wort so zu verwenden. Ein Spielzeug, vielleicht waren sie künstliche Gefährtinnen des Hephaistos, das wissen wir nicht genau. Homer schreibt in der Ilias, sie hätten eine jugendlich reizende Bildung. Also wir erfahren einiges über diese goldenen Jungfrauen, die Hephaistos uns geschaffen hat. Hephaistos hat relativ viele künstliche Kreaturen erschaffen. Dazu gehörten auch die Dreibeiner, die die Götter bei Gelagen bedienten, die hin und her flitzten auf den Tischen und Speis und Trank herbeibrachten. Die Dreibeiner sind auch künstliche Kreaturen. Und ich würde mit Ihnen gerne dieses ganze Spektrum aufmachen von Dreibeinern, die nicht humanoid sind, die nicht anthropomorph sind, die kein menschenähnliches Aussehen haben, bis hin zu wirklich hier humanoiden oder anthropomorphen Figuren, die wirklich menschenähnlich sind oder mit Menschen fast verwechselt werden können. Das ganze Spektrum besteht von der Antike bis heute. Ein weiteres Erzeugnis, ein weiteres Produkt, eine weitere Schöpfung von Hephaistos ist Talos, der bronzene Wächter der Insel Kreta. Der wirkt auf den ersten und zweiten Blick nicht so wahnsinnig sympathisch. Er hatte eine recht klar definierte Aufgabe. Wir würden heute vielleicht von Kampfroboter sprechen. Er sollte nämlich die sich Nähernden, diejenigen, die sich mit Segelschiffen der Insel genähert haben, der Insel Kreta genähert haben, fernhalten, vertreiben. Und zu diesem Zweck hat er sie mit Steinen beworfen. Talos hat also versucht, mit Steinwürfen auf die Segelschiffe die Feinde wegzuhalten. Wenn die Feinde es doch geschafft haben auf die Insel Kreta, dann wurde er heiß, glühend heiß. Er war ja aus Metall, wie viele Roboter heute auch. Metall, Kunststoff, verschiedene Materialien. Und hat, glühend wie er war, die Feinde an sich gedrückt. Ein qualvoller Tod, sie wurden geröstet. Talos hat die Feinde verbrannt, geröstet und sie so unschädlich gemacht. Er hat eine Ader an der Ferse gehabt. Diese Ader hat seinen Lebenssaft enthalten. Und dieses Motiv kennen wir von verschiedenen Figuren in der Mythologie. Achill natürlich, der auch dort verletzlich war und dann tatsächlich auch verletzt wurde, tödlich verletzt wurde. Das ist Talos. Ich habe immer wieder versucht, Bilder zu bekommen. Es wird immer bilderreicher in diesem Vortrag. Und das, was ich bekommen habe, ist eine Spielzeugfigur. Also es gibt bis heute tatsächlich noch Abbildungen, Nachbildungskulturen von Talos. Und wo sind die? In den Kinderzimmern. In den Kinderzimmern ist ja ziemlich viel heutzutage. Und Talos gehört dazu. Also Sie finden dieses pädagogisch wertvolle Spielzeug in der einen oder anderen Stube zu Hause. Ich habe neulich gehört, dass Barbie jetzt Spracherkennung hat. Das ist ein eigenes Thema noch. Das müssten wir in einem weiteren Vortrag behandeln. Ich interessiere mich sehr für auditive Systeme, die Menschen aushorchen, überwachen. Ich finde das nicht gut. Ich möchte mich dagegen wehren. Und Barbie wird in Zukunft genau diese Gabe haben. Sie haben vielleicht vom Samsung-Fernseher gehört, vor dem Samsung selbst gewarnt hat kürzlich. Samsung hat berichtet, dass dieser Fernseher mithört und dass die Daten an Dritte gehen. Und das, was Sie sprechen im Wohnzimmer, entsprechend verwendet wird, ausgehorcht wird. Sie müssen ein bestimmtes Codewort sagen, aber dann hört der Fernseher mit. Es gibt inzwischen relativ viele Geräte bei uns zu Hause, die mithören. Amazon hat auch die Lautsprechersäule versucht, in unsere Wohnzimmer und Kinderzimmer zu bringen. Auch die horcht mit. Sie hört auf den Namen Alexa, wie ihre Tochter heißt so. Dann wird immer wieder das System aktiviert, wenn Sie Alexa rufen. Und dieses System hört dann mit. Gut. Die berühmteste Figur von Hephaistos ist natürlich Pandora. Pandora war eine künstliche Frau aus Lehm oder Ton. Und was sollte Pandora tun? Sie sollte den Bruder des Prometheus und überhaupt alle Menschen unglücklich machen. Das war der Plan. Sie vermutlich hat die Büchse geöffnet, vielleicht auch der Bruder des Prometheus. Dann sind alle Übel entwichen, alle Laster, die wir haben, Krankheit, Tod. Zum Glück, in Anführungszeichen, kommt auch die trügerische Hoffnung in die Welt. Also zunächst einmal kommt die Hoffnung in die Welt. Und wie Nietzsche unter anderem bemerkt hat, ist es eben die trügerische Hoffnung, die uns bis zum Ende hoffen lässt, dass alles gut wird, dass wir die Klausur bestehen, dass sie diesen Schein bekommen, von dem gesprochen wurde. Es gibt ECTS-Punkte. Ja, sehr gut. Kriege ich die auch? Vielleicht, okay. Darüber reden wir nachher. Gut, die Geschichte ist bekannt, aber was nicht so sehr bekannt ist, dass Pandora auch ein künstliches Wesen ist, geschaffen von Hephaistos, eine künstliche Frau aus Lehm oder Ton. Den ganzen Rest kennen wir, die Büchse, aus der alle Übel entweichen. Das ist ein Ausschnitt aus einem Gemälde mit der Büchse hier im Fokus. Machen wir einen kleinen Sprung. Kommen wir zu Daidalos. Von Daidalos wissen wir ja relativ viel. Wir kennen die Geschichte mit Ikaros oder Ikarus. Die beiden fliegen durch die Lüfte. Ikaros wird gewarnt von Daidalos, der Sonne nicht zu nahe zu kommen und so weiter. Das brauche ich kaum erzählen. Was aber weniger bekannt ist, Daidalos. Wir sind hier noch mitten in der Mythologie. Es ist ein legendärer Erfinder, Schnitzer auch und Erfinder, der mit Holz gearbeitet hat und beispielsweise hölzerne, sich bewegende Statuen geschaffen hat. Die waren mit Quecksilber gefüllt, was ich sehr hübsch finde. Ein sehr schönes Bild, nicht mit Blut, sondern mit Quecksilber. Und ich kann mir vorstellen, dass sich diese Skulpturen dann nicht so hölzern bewegt haben, nicht so sich auf bestimmte Weise sehr unmenschlich bewegt haben, sondern vielleicht sehr beweglich waren, sehr flüssig waren in ihren Bewegungen. Daidalos heißt sogar von der Wortbedeutung her das künstlich Gemachte und Daidala steht für geschnitzte oder gehauene Statuen. Also Daidalos scheint wirklich seinen Namen daher zu haben, von diesen Statuen, von diesen Schöpfungen, die er gemacht hat. Aristoteles hat diese Vorstellung kritisiert, dieser wirklich zum Leben erweckten Figuren, und ein Zeitgenosse oder Schüler von ihm hat das Ganze so gedeutet, dass Daidalos Skulpturen geschaffen habe, die einen ausschreitenden Fuß gehabt haben und dadurch besonders lebensecht gewesen seien. Man hat bis dahin wohl Statuen eher so mit den Füßen nebeneinander geschaffen, und er, der ja nur eine Figur der Mythologie war, habe dann als erster die Statuen mit ausschreitendem Fuß geschaffen. Machen wir wieder einen Sprung zu Pygmalion. Auch die Geschichte ist recht gut bekannt. Er schafft eine Statue aus Elfenbein. Er hat sich in Aphrodite verliebt vorher und er schafft eine Skulptur namens Galatea, die Aphrodite zum Verwechseln ähnlich sieht, aus Elfenbein. Pygmalion legt sie, die Skulptur, in sein Bett. Er entwickelt Leidenschaften, er weint, weil die Skulptur nicht richtig nahbar ist, und Aphrodite sieht das und ist so gerührt, dass sie Galatea zum Leben erweckt. Galatea bekam sogar Kinder, also sie scheint wirklich nicht nur lebensecht geworden zu sein, sondern wirklich lebendig. Und Ovid erzählt diese Geschichte in seinen Metamorphosen. Wir sind jetzt um das Jahr Null, was die Erzählung angeht, und schreibt den wunderschönen Satz, dass es nur Kunst war, verdeckte die Kunst. Auch das eine Abbildung, ein Gemälde. Das Abenteuer geht weiter mit realen und erfundenen Figuren. Was meine ich damit? Wir haben eine erfundene Skulptur, eine erfundene Maschine, aber der sie erfunden hat oder in Auftrag gegeben hat, der hat gelebt. Es geht um Nabis, den König von Sparta, 2007 bis 192 vor unserer Zeitrechnung. Er hat eine eiserne Frauenstatue erschaffen oder erschaffen lassen, die seiner Frau ähnelte. Sie hatte einen wiederum wohldefinierten Auftrag. Wir denken dabei womöglich auch an Talos. Sie musste nämlich Steuern eintreiben. Und deshalb denken wir an Talos. Wenn die Steuern nicht bezahlt wurden, dann wurden die Säumigen brutal ermordet. Die Statue hatte an Armen, Händen und Brüsten Nägel, hatte Eisendornen. Und wenn die Säumigen die Steuern nicht bezahlt haben, dann hat die eiserne Jungfrau diese armen Leute an sich gedrückt, und die sind wiederum eines qualvollen Todes gestorben. Wer gerne gute Musik hört, weiß, eine wunderbare Gruppe, die ich seit den 70ern gerne höre, hat ihren Namen daher. Wir hatten übrigens im Mittelalter auch eiserne Jungfrauen, das waren sozusagen Schränke, in die dann Leute gesperrt wurden. Eine schreckliche Art der Folter und des Todes dann. Und die Gruppe, um die es geht, ist natürlich Iron Maiden. Iron Maiden hat ihren Namen daher. Ich habe sie noch nicht live gesehen. Letztes Jahr war ich bei Black Sabbath. Ozzy Osbourne war in Zürich und das war genial. Das war wirklich sehr bemerkenswert. Seit 1970 hat sich nicht viel geändert. Wir haben ganz viele sprechende Köpfe, ich will nur zwei herausgreifen. Wir haben den sprechenden Kopf des Vergil, ein eiserner oder bronzener Kopf, der sprechen und orakeln konnte. Er war Gesprächspartner des berühmten Dichters, des angeblichen Zauberers. Und er hat eines Tages einen doppeldeutigen Ratschlag von sich gelassen mit fatalen Folgen. Er hat nämlich gesagt, Vergil solle auf den Kopf aufpassen. Er solle den Kopf nicht zu sehr der Sonne aussetzen. Was hat Vergil nach dieser Geschichte gemacht? Er hat den Kopf, der zu ihm gesprochen hat, bedeckt, beschattet. Der Kopf war aber nicht gemeint, es war sein eigener Kopf gemeint. Die Sonne hat ihn verbrannt und an den Folgen ist er dann nach dieser Geschichte gestorben. Ein doppeldeutiger Ratschlag. Wir haben aus buddhistischen Geschichten viele, viele künstliche Kreaturen. Darauf will ich nicht näher eingehen. Wir haben einen Mann aus Holz mit einem komplizierten Mechanismus, mit sehr, sehr vielen Gliedern. Er wird hier geschildert als einer, der sogar normalen Menschen überlegen ist. Er sei ein guter Tänzer und ein guter Unterhalter am Königshof gewesen. Plötzlich begann er nach dieser Geschichte wollüstig nach der Königin zu schauen. Das ist ihm nicht gut bekommen. Der König hat ihn zerschlagen lassen. Und das war das traurige Ende dieser Kreatur. Wir haben noch was Ähnliches, eine Frau aus Holz von großer Schönheit. Sie geht hin und her, sie serviert, sie bedient, sie kann nicht sprechen, was interessant ist. Manche Kreaturen können sprechen, manche nicht. Ein Maler in dieser Geschichte verliebt sich in sie, muss jedoch eines Tages feststellen, als er ihre Hand berührt, dass sie aus Holz ist und ist sehr bestürzt über ihre Entdeckung. Wir haben noch einen Kopf, den ich erwähnen muss, von Gerbert von Aurillac. Das ist der Erzbischof von Reims und der spätere Papst Silvester II. Ich gehe in der Maschinenethik ganz kurz darauf nochmals ein. Er sprach nur, steht hier, wenn er angeredet wurde, und dann verkündete er die Wahrheit. Ich werde nachher ganz kurz fragen, ob Maschinen womöglich lügen können, ob es Lügenmaschinen geben könnte. Ich behaupte ja. Und dieser Kopf sprach entweder bejahend oder verneinend. Als Gerbert zum Beispiel fragte, werde ich Papst sein, antwortete die Statue, ja. Und das war tatsächlich der Fall. Ich muss kurz einen Schluck nehmen. Das Bier steht auch schon bereit. Ich habe noch nie ein Bier getrunken in meinem Leben. Das ist komisch, hört sich total schräg an. Ich habe jahrelang bedient im Café, in der Kneipe, habe zehntausende Biere ausgeschenkt, konnte ein schönes Pilz zaubern, aber ich habe noch nie ein Bier getrunken. Vielleicht ist ja heute der Tag, wo man es probieren sollte. Der Golem, das wird den meisten einiges sagen, aus Erde, Lehm oder Ton geformt. Wir brauchen ein bestimmtes magisches Schöpfungswort, dann wird er lebendig. Es gibt sehr, sehr viele Varianten davon. Normalerweise ist er stumm, ohne Zeugungskraft, ohne Trieb. Und später tritt er auf mit Zauberlehrlingsmotiv und zerstört in einer Version, in einer Geschichte halb Prag. Jakob Grimm, den wir kennen von seinen Märchen und seinem Wörterbuch, konstatiert, versteht ziemlich, was man spricht. Also immerhin, er hat eine bestimmte Auffassungsgabe. Die Homunkuli kennen wir auch, spätestens bei Goethe treten sie dann in unserer Literatur auf. Das sind kleine Menschen oder menschenähnliche Wesen in Glaskolben oder Fiolen. Wir haben Anfänge dieser Legendenbildung schon in der Antike und Homunkuli haben damals mit Mercurius zu tun. Deshalb auch hier die Abbildung der geflügelte Mercurius in einem Glaskolben. Paracelsus hat wirklich daran geglaubt, dass man, indem man den Samen in fruchtbare Erde verbringt, indem man zum Beispiel den Samen auf Pferdemist aufbringt und im Warmen dann belässt, dass man wirklich auf diese Weise menschenähnliche Gestalten erschaffen kann. Paracelsus schreibt das an einer Stelle und stellt das sehr eindrücklich dar. Kommen wir in die Scheinrealität, in die Illusion. Da wird es jetzt schon einigermaßen modern. Leonardo wird viel unterstellt, ihm wird auch unterstellt, dass er einen mechanischen Löwen konstruiert habe, der sich aufrichten konnte, der sich selbstständig bewegen konnte. Das ist nicht belegt. Wir wissen von Leonardo allerdings, dass er großartige mechanische Geräte entwickelt hat. Das ist verbürgt. Kommen wir zu Frankreich und dann zur Schweiz. Jacques de Vaucanson hat einen hölzernen Flötenspieler erschaffen, eine lebensgroße Holzfigur, die 12 Melodien auf einer Querflöte spielen konnte. Man hat einen Blasebalg benutzt, einen Luftstrom erzeugt und dieser Luftstrom ist letzten Endes durch den Mund in die Flöte gelangt. Hier ist der Flötenspieler abgebildet. Er hat wirklich funktioniert und wirklich funktioniert haben auch die 3 Androiden, zu denen ich gleich komme, vorher noch die berühmte mechanische Ente vom gleichen Erfinder. Sie konnte watscheln, sie konnte fressen, sie konnte die Illusion erwecken, zu verdauen und sie konnte ausscheiden. Was ist genau passiert? Die Ente konnte wohl wirklich picken, sie konnte Körner aufnehmen und sie hat dann wirklich auch ausgeschieden, aber die beiden Vorgänge waren wohl nicht miteinander verbunden. Hier wurde gefressen und hier wurde ausgeschieden. Das hat jeweils funktioniert, aber die beiden Vorgänge waren nicht wirklich miteinander verbunden. Also es war keine echte Verdauung. Poe, Edgar Allan Poe, hat sich für diese künstlichen Kreaturen sehr interessiert und hat diese mechanische Ente beschrieben, die ihm sehr gefallen hat. Es gehen oft falsche Abbildungen herum von dieser mechanischen Ente, von einer amerikanischen Version. Das ist wohl die Originalente, eine Zeichnung, eine schematische Zeichnung dieser originalen Ente. Ich komme zu den berühmten Androiden. Die Uhrmacherfamilie Jacquetot hat 1774 3 Androiden geschaffen, nämlich einen Schreiber, einen Zeichner und eine Musikerin. Das Faszinierende ist, dass wir diesen 3 Figuren, diesen 3 Automaten, heute völlig andere Dinge beibringen könnten. Die Musikerin könnte Rihanna spielen oder Lady Gaga oder Katy Perry oder was weiß ich, oder Iron Maiden oder andere Musik. Sie sind sozusagen frei programmierbar. Es ist natürlich keine Programmierung, es sind Nockenwalzen, die hier wirken, aber das Faszinierende ist eben, sie waren nicht auf das festgelegt, was ihnen die Familie Jacquetot eingegeben hat. Der Schreiber konnte oder kann vielmehr verschiedene Wörter auf ein Papier schreiben. Der Zeichner kann zum Beispiel einen Hund zeichnen. Wir könnten ihm heute beibringen, ein Flugzeug zu zeichnen. Und er bläst noch über das Blatt, um den Abrieb des Stiftes wegzublasen. Das ist ganz erstaunlich. Und wenn man sich das anschaut in Neuchâtel, ist man sehr, sehr fasziniert. Einmal im Monat werden die Apparate, die Automaten angeworfen und man kann ihnen bei der Arbeit zusehen. Das sind die Originalapparate in Neuchâtel oder Neuchâtel. Der Schachtürke von Wolfgang von Kempelen von 1838 saß an einem Schachtisch. Er konnte Schach spielen und er beschwerte sich sogar über falsche Züge. Edgar Allan Poe hat in einem wunderbaren Aufsatz herausgefunden, hat Argumente, sehr gute Argumente dafür gebracht, dass dieser Schachtürke, dass dieser Schachspieler eine Täuschung sein muss. So war es, es war wirklich Betrug, es war eine Illusion, es war eine Täuschung und tatsächlich saß ein sehr gut schachspielender Zwerg im Inneren und hat diese Züge über eine bestimmte Apparatur ausgeführt. Der kleine Mann war sehr, sehr gut im Schach und er hat auch hochkarätige Schachspieler besiegen können damals. Dieser Schachtürke hat mich immer sehr fasziniert. Ich bin ein lausiger Schachspieler, aber ich durfte in meiner Jugend mehrere Simultanveranstaltungen mitspielen. Mein Bruder war ein guter Schachspieler und er hat mich immer mitgenommen auf diese Veranstaltung. Und mich haben die Blind-Simultanveranstaltungen so fasziniert. Dort ging einer herum mit verbundenen Augen und hat gegen 10, 20, 30 Leute gespielt, blind. Ich habe große Mühe, mir eine Partie vorzustellen, und er hat gegen 10, 20 gespielt. Das war ganz, ganz faszinierend. Angeblich werden manche Schachspieler verrückt bei solchen Übungen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann es mir vorstellen. Und nochmals in den Kopf, wenn ich Folienschlacht gesagt habe, keine Angst, wir haben etwa die Hälfte der Folien. Und ich wollte trotzdem unbedingt diesen kleinen Bogen spannen von der Antike bis heute. Ich könnte noch ewig so weitermachen. Es gibt Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Kreaturen, die sich die Menschen erdacht haben. Und ich träume immer davon, dass wir auf Höhlen stoßen, in Steinzeithöhlen gehen, in denen vielleicht auch nicht nur Mammuts oder andere wilde Tiere abgebildet sind, sondern vielleicht auch künstliche Kreaturen abgebildet sind. Wer weiß, vielleicht gibt es diese Höhlen. Ich habe einige Höhlen gesehen. Es gibt diese Höhlen mit den Fingern. Mir fiel auf, manche Finger sind nicht vollständig. Also das Leben war gefährlich damals. Das ist eine Erklärung dafür. Finger, Hände. Hände, die an den Wänden ihre Abdrücke hinterlassen haben. Wir kennen die wilden Tiere. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Höhle, wo eine künstliche Kreatur zu finden ist. Vermutlich nicht, aber ich war über die Feiertage, über die Weihnachtszeit auf Sizilien und habe dort die berühmten Bikini-Mädchen gesehen in der berühmten römischen Villa. Und wenn man das sieht, ist man so fasziniert. Dort sind junge Sportlerinnen im Bikini mit Hanteln. Ich war fasziniert von der Hantel, die könnte man heutzutage in jedem Geschäft kaufen. Sie haben Sport getrieben mit hochmodernen Geräten und waren hochmodern gekleidet. Das war sehr faszinierend. Vielleicht finden wir ja so eine Höhle. Ganz kurz zur Literatur. Was den Film angeht, müssten wir tausende Filme besprechen. Zwei Literaturbeispiele und ein Filmbeispiel mögen genügen. Wir kennen die Puppe Olympia in Der Sandmann. Der Sandmann ist eine Horrorgestalt für das Kinderzimmer. Aus dem Kinderzimmer reißt den Kindern die Augen heraus und in diese Puppe verliebt sich der Held Nathanael. Für die anderen Betrachter stellt sich die Puppe komisch dar. Sie wirkt seelenlos, sie wirkt abgehackt in ihren Bewegungen. Alle sehen im Grunde, dass etwas mit ihr nicht stimmt, bis auf Nathanael. In wenigen lichten Momenten passiert ihm Folgendes, dass ihm immerhin die Augen seltsam starr und tot erschienen, aber normalerweise ist er, verliebt wie er ist, Feuer und Flamme wie er ist, von ihrer Lebendigkeit vollkommen überzeugt. Eine wunderschöne Geschichte. Homunculus bei Goethe, den kennen wir auch, in Faust 2 trifft Mephistopheles auf Wagner. Es ist nicht abschließend geklärt, wer Homunculus wirklich gemacht hat. Für mich liest sich Goethe an dieser Stelle so, als hätte Wagner Homunculus gemacht. Darüber streitet man sich wohl noch. Vielleicht wissen Sie mehr dazu. Auf jeden Fall fragt Mephistopheles Wagner, was dort passiert, was er da macht. Und Wagner äußert den sehr, sehr schönen Spruch, es wird ein Mensch gemacht. Ein Filmbeispiel mag genügen, Metropolis von Fritz Lang. Fritz Lang, der berühmte Regisseur, er tritt auch auf in einer Nebenrolle in einem Film, den ich sehr, sehr mag. Ich liebe Brigitte Bardot und unsere Familie ist in der Nähe von Saint-Tropez, nicht so weit weg von ihr. Sie ist eine großartige Schauspielerin und für mich einer der schönsten Filme war Die Verachtung. Die Verachtung, wo Fritz Lang auch auftritt. Wunderschöne Szenen. Er hat natürlich selbst gedreht und sein berühmtes Werk mit Metropolis ist jetzt vollständig erhältlich. Ich war schon froh, als ich die Deluxe-Version vor einigen Jahren gekauft habe und jetzt sind die letzten Teile aufgebaut. taucht. Jetzt gibt es wirklich alles. Jetzt hat man den ganzen langen, langen Film rekonstruieren können. Die künstliche Maria wird geschaffen auf Wunsch des Vaters des Helden. Die echte Maria ist eine Arbeiterfreundin und dieser Roboter, der dann aussieht wie die echte Maria, soll die Arbeiter aufstacheln und irreführen. Die Rote Fahne berichtet 1927, findet den Inhalt etwas kitschig, ich glaube, dem mag man heute noch zustimmen, aber sie lobt zum Beispiel die Geburt der Menschenmaschine und die ist tatsächlich bis heute absolut faszinierend. Ich habe diese Abbildung mitgebracht. Gerade diese Szene ist wunderschön anzusehen. Ich meine, das ist fast 100 Jahre her. Wenn diese Ringe auf- und niederschweben über diesem noch Roboter, der dann gleich zur scheinbar echten Maria wird, das ist wunderbar anzusehen. Der eigentliche Sprung Roboter zu Maria funktioniert nicht perfekt, aber das mag man angesichts des Jahres 1927 auch verzeihen. Gut, heute sind wir hier und nach diesen zwei, drei Folien können wir mit der Maschinenethik, mit dem zweiten großen Teil beginnen. Wir haben heute Roboter aller Art. Nao ist sicher ein Begriff, ein vollprogrammierbarer Roboter, der gerade in Lernumgebungen vielfach eingesetzt wird. Ich wollte ihn auch einsetzen und habe bei einer Schweizer Stiftung das Projekt RoboProf beantragt. Es wurde leider nicht bewilligt. Das fand man sehr komisch. Irgendwann werde ich es schaffen. Ich werde dann Nao dahinsetzen. Nao wird mit den Studierenden interagieren. Nicht die ganze Vorlesung durch, nicht die ganze Veranstaltung durch, aber punktuell für einige Minuten. Was mich sehr fasziniert hat, man setzt Roboter beispielsweise ein bei schwerkranken Kindern, die nicht von zu Hause wegkommen, die bettlägerig sind und mit diesem Roboter kann das Kind mit anderen Kindern interagieren. Das ist das Großartige. Was könnte man sonst tun? Man könnte einfach ein Mikrofon aufstellen oder eine Kamera aufstellen. Und dann könnte dieses Kind, das krank ist, in das Klassenzimmer hineinschauen. Das kann man machen. Das Schöne am Roboter ist, der Roboter kann mit auf den Pausenhof. Der Roboter kann mit den Kindern interagieren. Der Roboter kann sich herumdrehen und schauen, was die hinten machen. Der Roboter kann vielleicht Spickzettel auch lesen oder Briefchen weitergeben, noch viel spannender. Das könnte der Roboter alles tun. Und dieses Beispiel dieses kranken Jungen hat mich fasziniert. Ich bin darauf gekommen, nicht den Schüler zu ersetzen, in Anführungszeichen, sondern den Professor. Und vielleicht kann ich das eines Tages machen. Nur punktuell, wie gesagt, nicht bloß nicht durchgehend. Nao kann sehr viel. Roboy kann auch sehr viel. Was an Roboy sehr schön ist, sein Gesicht, sein Kopf ist ein Display. Dadurch erspart man sich viele, viele Motoren. Wenn Sie Mimik über Motoren abbilden wollen, dann brauchen Sie 60, 80, 100, 150 Motoren, damit die Mimik einigermaßen überzeugend ist. Roboy hat einfach ein Display. Ich halte das für eine gute Entscheidung und auf diesem Display kann alles gezeigt werden. Er lacht, er weint, er zwinkert. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Umgekehrt, das ist ein Werk natürlich von Pfeiffer, den wir an der Uni Zürich hatten, den die Schweiz leider nicht gehalten hat und der jetzt nach seiner Emeritierung nach Asien gegangen ist. Das ist ein Skandal ohnegleichen, dass man ihn nicht gehalten hat und dass die Robotik an der Uni Zürich eingestampft wurde. Er war berühmt für seinen Ansatz, Roboter nicht nur lebensecht zu gestalten, sondern sie so weit nachzubauen, dass zum Beispiel die Roboter Sehnen haben, Sehnen und Gelenke haben. Sehr faszinierend, Roboy. Ich habe ihn gesehen vor ein, zwei Jahren bei einer Ausstellung und Konferenz von Pfeiffer in Zürich. Wen habe ich dort noch gesehen? Das war eine Veranstaltung wie diese hier. Es wurde dunkel allmählich. Es wurde so leicht gruselig und ich habe einen Mann gesehen, der nannte sich Eyeborg. Dem fehlte ein Auge Und in seine leere Augenhöhle hat er vor unseren Augen sich eine Kamera eingesetzt. So, es war dämmerig wie jetzt. Er schaute uns an mit seinem gesunden Auge und seiner Augenhöhle. Und dann begann er, eine Kamera hier einzusetzen. Die machte ihn nicht sehend, aber er konnte damit aufnehmen, konnte später auch dies und das anschauen. Sehr faszinierend. Das leuchtete so rot aus der Augenhöhle heraus und wir waren sehr angeschaut und sehr fasziniert. Seine Freundin findet es sehr unlustig mit der Kamera, hat er uns erzählt, und seine Mutter findet es abscheulich. Sie hasst es, wenn er vor ihren Augen die Kamera einsetzt. Eyeborg war bei uns. Seit den 90er Jahren chatte ich gern mit Chatbots oder Chatterbots. Dazu werde ich gleich bei der Maschinenethik etwas sagen. Und wenn Sie Lust darauf haben, können Sie heute Abend zu Anna gehen von IKEA. Interessanterweise ist Anna IKEA Schweiz anders umgesetzt als Anna IKEA Deutschland. Schauen Sie sich das vielleicht mal an. Und ich habe hier versucht, Anna zu provozieren. Ich habe behauptet, du bist eine Lügnerin. Und darauf hatte diese Version von Anna nicht wirklich eine gute Antwort. Beide Annas reagieren auch unterschiedlich auf das, was man ihnen sagt. Also, was haben wir hier? Wir haben Roboter. Diese Roboter sind humanoid, menschenähnlich gestaltet. Und wir haben Bots. Ich rede auch gerne von Hardware-Robotern und Software-Robotern. Anna ist ein Software-Roboter. Diese Sprachassistenten oder diese Bots, Chatbots, Chatterbots gehen im Grunde zurück auf die großartige Erfindung von Weizenbaum auf Eliza aus den 60er Jahren. Und manche Dinge, über die wir hier reden, sind schon sehr, sehr alt. Eliza war eine Maschine, die sich auch natürlich sprachlich unterhalten konnte mit psychologischen Probanden. Und vor allem hat Eliza Rückfragen gestellt. Die Probanden, die Leute mit psychischen Problemen, haben Eliza so sehr vertraut, so sehr getraut, haben sich sozusagen mit ihr sogar befreunden wollen, haben ihr Herz ausgeschüttet, dass Weizenbaum erschüttert war. Und Weizenbaum wurde dann zum großen Computerkritiker. Er hat Gesellschaftskritiker gesagt zu sich. Leider habe ich seinen letzten Vortrag versäumt. Der war im Weingarten, wo ich damals gearbeitet habe. Und ausgerechnet seinen allerletzten Vortrag, er war schon über 80, den konnte ich nicht besuchen, weil ich dienstlich verhindert war. Das war sehr, sehr schade. Eliza. Gut, kurz zusammengefasst, was diese Ideen verbindet und trennt, sind folgende Kategorien: Ursprung und Material. Wir finden eine ganze Palette von Materialien vor. Wir haben Materialien wie Lehm, Holz, Metall, Kunststoff, sogar Fleisch und Blut. Die Herstellungsweisen sind ganz unterschiedlich. Wir haben göttlich kreative Schöpfungskräfte, wir haben mechanische Kunstfertigkeit, wir haben Schnitzerei, wir haben chemisch-biologische Herstellung beim Homunculus. Wir haben ganz verschiedene Arten und Weisen vor uns, wie sich die Roboter und künstlichen Kreaturen bewegen, welche Mimik und Gestik sie haben. Manche sind voll bewegungsfähig und oft haben sie auch mimische und gestische Fähigkeiten. Sie sind oft auch verständig, haben intellektuelle Fähigkeiten. Was der einen oder anderen Kreatur fehlt, ist die Sprache. Manche sprechen aber, und wir haben angefangen mit den goldenen Dienerinnen von Hephaistos, die konnten angeblich sprechen. Also wir haben das ganze Spektrum. Einige Kreaturen, wenn wir jetzt die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit anschauen, erscheinen eher als Marionetten. Manche sind teilautonom, manche sind vollautonom. Diese Begriffe brauchen wir gleich. Manche sind eher brutal, wie Talos. Manche sind eher sanft, wie Olympia. Manche sind eher gut und manche sind eher böse. Sie merken, ich nähere mich dem Thema der Maschinenethik. Das ist jetzt der zweite Teil, der kürzere Teil. Ich möchte Ihnen einige Überlegungen aus der sozialen Robotik, aus der Maschinen- und Roboterethik vorstellen. Damit beginnt ein neues Abenteuer. Die soziale Robotik ist unter anderem ein Thema innerhalb der Industrie 4.0, über die man sich in Deutschland den Kopf zerbricht. Die Industrie 4.0 ist ein Marketingbegriff der deutschen Bundesregierung, Sie bedeutet Automatisierung, Autonomisierung, Flexibilisierung, Individualisierung. Wir haben die Smart Factory, wir haben die eigenständige Fabrik, die über Nacht umstellt. Meinetwegen waren gestern rote Flipflops angesagt. Durch soziale Medien, durch andere Kanäle bekommt die Smart Factory mit, dass grüne Flipflops jetzt Mode sind und sie stellt automatisch um. Das ist ein sehr primitives Beispiel, in Wirklichkeit ist es wesentlich anspruchsvoller. Es sind auch Einzelfertigungen möglich, dank 3D-Druck. Das heißt, Sie haben eine Serienfertigung, aber Sie können individuelle Kundenwünsche berücksichtigen. Dieses Thema wird sehr gepusht von der deutschen Bundesregierung, Zauberwort Industrie 4.0. Cyberphysische Systeme spielen dort eine große Rolle und das Internet der Dinge. Wir haben einen bekannten Forscher zum Internet der Dinge bei uns in der Schweiz, Edgar Fleisch, mit dem war ich damals am Institut für Wirtschaftsinformatik in St. Gallen. Er hatte vor 15 bis 20 Jahren diese Vision des Internets der Dinge, die auch große Gefahren birgt, und er ist der Experte vielleicht dafür geworden. Soziale Robotik spielt unter anderem in der Industrie 4.0 eine Rolle. Warum? Die normalen Industrieroboter sitzen an einem angestammten Ort. Sie sind fest und dort machen sie ganz bestimmte Dinge, die ihnen vorgegeben wurden. Sie machen ganz bestimmte Griffe, Handreichungen. Handreichungen schon nicht, das machen moderne Roboter. Sie sind für ganz spezielle Aufgaben zuständig. In der Industrie 4.0, in der Smart Factory, verlassen die Roboter immer mehr diese Plätze. Sie mischen sich unter die Menschen. Und das hat erhebliche Konsequenzen. Die Roboter müssen, wenn sie auf Menschen treffen, nett zu diesen Menschen sein. Sie dürfen sie nicht so hart anfassen wie Maschinen oder Dinge. Sie dürfen sie nicht verletzen. All das gehört zur sozialen Robotik. Man versucht, die Maschinen insofern zu dressieren, zu zähmen, dass sie Menschen nicht schädigen. Tatsächlich, diese Handreichung, von der ich gerade gesprochen habe, findet jetzt erst wirklich statt in der Arbeitszelle. Menschen und Maschinen arbeiten in Zellen zusammen. Die Maschine gibt dem Menschen etwas, der Mensch gibt der Maschine etwas. Sie arbeiten permanent zusammen. Und in diesem sehr engen Aufeinandersein, in diesem sehr engen Zusammenarbeiten, darf nicht schiefgehen. Dort darf nicht die Maschine plötzlich den Menschen quetschen, verletzen. Das macht die soziale Robotik. Die sozialen Roboter sollen vorsichtig, rücksichtsvoll, verlässlich, glaubwürdig sein, also im Vergleich zu normalen Systemen sicher und verträglicher. Ich bin kein Experte für soziale Robotik. Manchmal spinne ich etwas herum. Das ist hier reine Spinnerei. Ich habe versucht, einen iRobot, natürlich eine Anspielung auf iRobot, wir denken an Isaac Asimov und später den Film, der entstanden ist. Ich habe versucht, einen iRobot zu designen, der sehr weich ist, der Menschen auch nicht verletzt, der alles, was verletzen könnte, in sich trägt, der alles in seinem Inneren hat und nach außen sehr weich ist, sehr beweglich ist. Er kann Dinge transportieren, dann wird er rund, wie links unten angedeutet, und ist insgesamt sozusagen der Antitalos. Talos war der Brutale, der mit Stein geworfen hat, der die Leute an sich gedrückt hat und verbrannt hat. Und dieser iRobot ist sozusagen das Gegenteil. Kurzer Ausflug zu Roboter-Selfies. Wir wissen alle, was Selfies sind. Wir nerven uns allmählich über Selfies. Wir nerven uns über Selfie-Stangen. Ich war gerade in London und immer mehr Museen. Ich war viel in Museen. Immer mehr Museen verbieten die Selfie-Stangen. Warum? Sie stehen vor der Mona Lisa, die Selfie-Stange rutscht aus und die Mona Lisa ist hin. Das wäre schade, das will man natürlich nicht haben. Selfies sind zum Massenphänomen geworden, die Entenschnute, das Duckface, omnipräsent. Was man kaum weiß, dass Roboter tatsächlich Selfies machen von sich, und zwar seit den 70er Jahren. Dazu komme ich gleich. Ich schlage in Artikeln vor, dass es nützlich sein könnte, wenn moderne Service-Roboter, so wie wir sie gesehen haben, oder moderne Spielzeugroboter auch Selfies von sich machen, zum Beispiel um ihre Mimik und Gestik zu verbessern. Sie schauen, wie sie ausschauen, sie schauen, wie sie wirken und vergleichen Mimik und Gestik mit menschlicher Mimik und Gestik. Das muss man noch entwickeln, was längst entwickelt wurde, Selfies von Weltraumrobotern. Seit den 70er Jahren machen Weltraumroboter Selfies. Am Anfang eher zufällig, unabsichtlich, inzwischen absolut absichtlich. Warum? Die Ingenieure sollen sehen, ob alles in Ordnung ist. Ob die Haut in Ordnung ist, die Antennen, die Werkzeuge, ob die in Ordnung sind. Deshalb ist es wirklich sinnvoll, wenn die Kameras nicht nur nach draußen gehen, zu den Marsbergen, zum Sand, auf dem Boden und so weiter, sondern wenn sich der Automat, wenn sich der Roboter selber fotografiert. Hier ein Beispiel von Curiosity auf dem Mars. Curiosity hat wirklich Arme mit Kameras und kann sich fast schon klassisch selbst fotografieren. Das sind klassische Selfies, Arm ausstrecken, fotografieren. Das kann Curiosity und das hat Curiosity hier auch gemacht. Wir haben sehr schöne Selfies von Curiosity. Hayabusa hat im Anflug auf Itokawa auch ein Selfie von sich gemacht, 2005. Finde ich sehr, sehr schön. Hat den Schatten fotografiert, hat den Schatten eingefangen, hat über Bande gespielt sozusagen. Und wir können weitergehen in die 80er und tatsächlich auch in die 70er Jahre. Hier ein Beispiel von Venera 13 von 1982. Sie hat sich mehr oder weniger zufällig noch im Blick. Später wurde das tatsächlich systematisiert. Wir alle lieben Philae und auch Philae hat ein Selfie von sich gemacht. Darüber habe ich vor kurzem für Telepolis, die alte Online-Zeitschrift, ein Artikel geschrieben. So können sich Roboter selbst verbessern. Das war mein kurzer Ausflug in die soziale Robotik. Ich will jetzt aber gerne noch zur Maschinenethik kommen. Damit wir über dasselbe sprechen, will ich kurz eine Einteilung machen in Subjekte und Objekte der Moral. Ich behaupte, Menschen können Subjekte der Moral sein. Nicht alle. Vor kurzem hat ein dreijähriges Kind seine Mutter erschossen. Sehr, sehr tragisch. Dieses dreijährige Kind ist kein moralisches Subjekt. Es steht außerhalb der Moral. Es ist amoralisch. Das ist gut so. Wir können zu diesem Kind sagen, du böses Kind, aber wir meinen das nicht moralisch, wir meinen das pädagogisch. Wir meinen damit, liebes Kind, es bringt nichts, wenn du regelmäßig jemanden umbringst. Wir würden in diesem Falle von einem Unfall sprechen. Es hat sich etwas ereignet, es ist ein Unfall passiert und natürlich ist dieses Kind nicht böse. Es ist 3 Jahre alt und es hat versehentlich seine Mutter erschossen. 3-jährige Kinder sind nicht moralfähig, 10-jährige natürlich schon, 14-jährige erst recht und wir haben verschiedene Stufen von Moralfähigkeit. Es ist auch klar, dass Menschen Objekte der Moral sind. Moral ist ja sozusagen das normative Setting für Verhaltensweisen mit Menschen gegenüber, sich selbst gegenüber und womöglich auch Tieren gegenüber. Das wäre schon die zweite Spalte. Wir gehen davon aus, dass Tiere keine Subjekte der Moral sind. Tiere haben höchstens vormoralische Qualitäten, vielleicht Schimpansen, vielleicht Delfine. Es ist wiederum gut, dass Tiere keine Moral haben oder dass wir ihnen keine zugestehen. Wenn der Hund uns beißt, können wir wiederum sagen, du böser Hund, aber wir meinen das wiederum pädagogisch. Vielleicht nutzt die Pädagogik auch nichts. Wir meinen auf jeden Fall nicht, du böser, hintertriebener Hund, du Hund, der ständig da lauert und sich böse Dinge ausmalt, das meinen wir nicht. Diesen Hund gibt es nicht, der Hund ist einfach ein Hund. Es gab ein ernstes Gerichtsverhandlungen, wo Hunde vor Gericht gestellt wurden. Viel Sinn ergibt es nicht. Was soll der Hund zu seiner Verteidigung sagen? Wuff, vielleicht. Und das Ganze ist absurd, hat es wirklich gegeben. Es gab immer wieder Gerichtsverhandlungen gegen Tiere. Also Tiere sind kein Subjekt der Moral, sie haben vielleicht vormoralische Qualitäten. Sie sind nach der Meinung vieler Tierethiker ein Objekt der Moral. Ich beschäftige mich seit meinem Philosophiestudium mit Tierethik und ich habe an der Uni Konstanz bei Gerion Wolters immer wieder Tierethik studiert. Das war sehr spannend. Wir haben damals die Ställe in der Schweiz besucht, die sehr modern waren. Dort konnten Kühe im Kreis laufen und sich bewegen. Und wir haben damals Ursula Wolf gelesen, Das Tier in der Moral. und andere sehr, sehr schöne Bücher, Schriften von Birnbacher beispielsweise. Tierethik hat mich immer sehr fasziniert und meine Beispiele aus der Maschinenethik beziehen sich, wie Sie gleich sehen werden, meistens auf Tiere. Ich bin der Meinung, Tiere sind Objekte der Moral, aber diesbezüglich gibt es unterschiedliche Ansichten. Wir haben immerhin ein Tierschutzgesetz und wir haben andere Errungenschaften. Gerade kämpft ein Bundesland in Deutschland dafür, dass das ein Tagesküken der Vergangenheit angehört. Wir schreddern jedes Jahr Millionen von männlichen Küken kurz nach ihrer Geburt. Und das ist sehr, sehr schade. Das sollte nicht sein. Für die Eierproduktion. Also das männliche Küken schlüpft und dann wird es zermust oder geschreddert. Diese beiden Tötungsarten gibt es. Die Maschine, und jetzt könnten wir uns wunderbar schon streiten, vielleicht tun wir das gleich in der Diskussion, die Maschine könnte mit aller Vorsicht eine Art Subjekt der Moral sein. Was meine ich damit? Anders als das Tier könnte die Maschine bestimmte Entscheidungsmöglichkeiten haben. Wir versuchen uns auch an solchen Maschinen. Und Zetsche, vor kurzem ist ein Artikel erschienen, wo Zetsche und ich vor allem zitiert wurden. Zetsche ist der Daimler-Chef. Zetsche will vollautonome Autos haben, die sehr weitreichende moralische Entscheidungen treffen. Er sucht nach der Weltformel für moralische Maschinen dieser Art. Meiner Ansicht nach gibt es diese Weltformel nicht und für mich sind solche autonomen Maschinen auch gefährlich. Ich möchte ihnen persönlich nicht begegnen und ich glaube, hier wird noch einiges Konfliktpotenzial ausbrechen. Dazu kommen wir aber gleich. Ich behaupte mit aller Vorsicht, Maschinen könnten so konstruiert werden, dass sie sich in bestimmten moralisch aufgeladenen Situationen verhalten. Anders verhalten als bisher. Ich gehe von dummen Maschinen aus und jetzt gibt es Maschinen in moralisch relevanten Situationen und dort entscheiden sie sich für die gute Option. So vorsichtig will ich sprechen. Wenn Sie sagen, moralische Maschinen, was für ein dummes Zeug, das gestehe ich allen zu. Das ist in Ordnung. Wir versuchen im Moment Begriffe zu finden für das, was da passiert. Und es passiert etwas, das zeige ich gleich. So. Ich bin in diesem Feld tätig, in der Maschinenethik, wie wir das nennen, Machine Ethics. Der größte Teil der Forschung findet in den USA statt. Ein bestimmter Teil, auch die Roboterethik in Kanada. Es gibt kleine Inseln in Taiwan oder in Israel oder in Australien, die auch Maschinenethikforschung machen. Interessanterweise, ich habe jetzt bestimmte Roboter gar nicht gezeigt. Die Japaner sind uns weit voraus bei humanoiden Robotern. Sie kennen diese Figuren. Sie arbeiten viel mit Silikonhaut. Sie erschaffen Wesen, die wirklich absolut lebensähnlich und erstaunlich sind. Ein Professor hat ein Duplikat von sich erschaffen. Man weiß auf den ersten Blick nicht, wer ist der Professor und wer ist der Roboter. Die Japaner sind berühmt für solche Gestalten, aber sie forschen praktisch nicht in der Maschinenethik. Das ist noch sehr, sehr interessant. Übrigens hat Japan jetzt einen totalen Strategiewechsel vollzogen. Sie wollen etwas weg von den humanoiden Robotern. Sie investieren jetzt Milliarden für alltagstaugliche Roboter. Die Robotik explodiert gerade. Manche von Ihnen werden auch in der Robotik tätig sein. Und dass Google etwa 10 Firmen aufkauft, die in der Robotik tätig sind, spricht auch Bände. Gut, die Maschinenethik hat die Moral von teilautonomen oder autonomen Maschinen zum Gegenstand. Ich begreife sie gerne als Pendant zur Menschenethik. Das ist vielleicht gewagt, aber hier scheint mir etwas Neues zu passieren. Sie sollen moralisch adäquat handeln. Ich plädiere für einfache moralische Maschinen. Ich rate ab vor komplexen moralischen Maschinen, aber dazu komme ich gleich. Sie sollen besser oder überhaupt erst einmal gut werden. Der Begriff Roboterethik ist schillernd, ich will darauf gar nicht lange eingehen. Vielleicht ein Unterschied. Also man kann Roboterethik begreifen als Teil der Maschinenethik. Man findet aber auch Roboterethiker, die nach Rechten von Robotern fragen. Für mich ist das im Moment Science Fiction. Mir sind die Rechte von Robotern egal. Ich rufe sogar auf zur Versklavung von Robotern in einem Artikel, das ist vielleicht etwas provokant formuliert gewesen. Aber das ist für mich Science Fiction. Roboter brauchen zurzeit keine Rechte und sie brauchen in 10 bis 20 Jahren vermutlich auch keine Rechte. Wir sehen, wenn wir sagen, Roboter seien Subjekte der Moral, dann funktionieren diese Subjekte ganz anders. Sie haben vielleicht Pflichten, die Roboter, aber keine Rechte. Und da kommen wir schon in die Diskussion, es ist was Merkwürdiges, es passiert hier etwas Merkwürdiges. Und wir könnten uns auch wunderbar unterhalten über Haftungsfragen von Robotern. Wir kommen gleich zu autonomen Autos. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zwischen autonomen Autos Folgendes passiert. Sie haben Ihr autonomes Auto parkiert, wie man in der Schweiz sagt. Sie haben es hingestellt, geparkt. Sie sind nicht da, oder? Sie müssen Ihr Auto immer alleine lassen. Und dann kommt ein anderes Auto, ein autonomes Auto, und touchiert dieses Auto. Jetzt normalerweise fährt vielleicht der Fahrer einfach weg. Er hat sie touchiert und fährt weg. Er tut so, als hätte er nichts gesehen, nichts gespürt, nichts gemerkt, er macht eine Unfallflucht. Jetzt diese beiden Autos, das ist auch Science Fiction, könnten verhandeln. Ich komme darauf, weil ich gerade Haftung erwähnt habe. Das eine Auto könnte, das angestoßene Auto könnte zum anderen sagen, du hast mich gerade touchiert, geht's noch? Und das Unfallauto, das Unfalltäterauto könnte sagen, ja stimmt, Mist, hab nicht richtig aufgepasst. Dann sagt das Auto, das touchiert wurde, 5.000 Euro, okay. Das Unfallverursacherfahrzeug sagt, oh, du spinnst ja, 5.000 Euro für den Blechschaden, 3.000. Am Schluss einigen sie sich bei 4.000 und diese Budgets werden dann, das Budget wird überwiesen von dem einen Auto zum anderen Auto. Vielleicht bekommen die Besitzer überhaupt nichts mit. Vielleicht fährt dieses touchierte Auto in die Werkstatt, lässt sich reparieren mit diesem Geld, mit diesem Budget und fährt zurück an die Stelle und der Besitzer bekommt das überhaupt nicht mit. Ich meine, es wäre nett, wenn er es mitbekommen würde. Was in der Realität schon passiert, ich habe neulich folgende Anekdote gehört. Die Werkstatt hat einen Autofahrer angerufen und hat gesagt, Sie haben folgendes Problem, wollen Sie vorbeifahren, um das Problem beheben zu lassen? Und der Autofahrer sagte, Entschuldigung, woher wissen Sie das? Und die Werkstatt sagte, Ihr Auto hat uns eine SMS geschickt. Das ist Realität, das ist kein Science Fiction. Das mit den Budgets ist Science Fiction. Kommen wir gleich darauf. Ich glaube, die Roboterethik, die nach den Rechten fragen von Robotern, die müssen sich noch eine Weile gedulden, damit das Realität wird. Aber wer weiß, es wäre zumindest nicht uninteressant. Was sind typische Gegenstände, die wir in der Maschinenethik anschauen? Das sind autonome Autos und Autos mit Fahrerassistenzsystemen. Wir müssen uns ja klar machen, dass vieles bereits verbaut ist. Mein läppischer VW Tiguan, der hier am Rhein steht, am Seerhein, der kann selbstständig einparkieren. Er schaltet das Licht automatisch ein. Er hat keine Handbremse mehr, sondern eine elektrische Feststellbremse und so weiter und so fort. Modernere Autos haben vielleicht Notbremsassistenten. Die finde ich gut. Wenn jemand mit 200 Sachen um die Ecke schießt, um die Kurve schießt, dann nicht mehr als Mensch bremsen könnte, wenn der Stau, den er nicht rechtzeitig gesehen hat, nicht rechtzeitig sehen konnte, plötzlich nur noch wenige Meter oder 100 Meter weit weg ist. Der Notbremsassistent bekommt das hin. Ich finde das sehr gute Erfindungen, auch Spurwechselassistenten. Das alles ist keine Science Fiction, das gibt es. Manche von Ihnen werden solche Autos fahren mit Notbremsassistenten, mit Bremsassistenten, mit Spurwechselassistenten. Das alles gibt es. Und der neue Mercedes der S-Klasse kann beispielsweise auch nachts zwischen Menschen und Tieren unterscheiden. Und was dann folgt in der Zukunft, ist völlig klar. Es muss zum Beispiel eine automatische Notbremsung erfolgen, wenn Menschen nachts die Fahrbahn betreten, die ich als Fahrer nicht rechtzeitig erkennen konnte. So etwas ist fast zwangsläufig. Und dann beginnen die interessanten Fragen. Was soll für den Hirsch passieren, für das Wildschwein, für den Igel, für den letzten Frosch seiner Art. Dazu komme ich gleich noch. Was kein Science-Fiction ist, dieser Mercedes existiert. Er erkennt sozusagen Gefahren, bevor sie entstehen. Und wenn Sie den Film nicht kennen, den genialen Film der Studierenden über diesen Mercedes, unbedingt heute Abend schauen auf YouTube. Mercedes eingeben und Adolf, dann finden Sie diesen genialen Film. Gut, wir kümmern uns auch um Pflege- und Therapieroboter. Operationsroboter werden in Deutschland breit eingesetzt, zum Beispiel der Da Vinci-Operationsroboter. Pflege- und Therapieroboter auch. Paro, es wird immer so getan, als sei Paro, die kleine Sattelrobbe, nur etwas, was Japaner akzeptieren. Das stimmt nicht. Paro ist in Deutschland weit verbreitet und kam jetzt auch in die Schweiz. Es ist so, Paro tut Dementen wirklich gut. Sie mögen Paro. Ich persönlich möchte mich nicht später mit Paro sehen. Aber das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Man wirft mir dann, wenn ich sowas sage, vor, aber Oliver, du kannst doch jetzt nicht bestimmen über den, der du später bist. Jetzt bist du gesund und wenn dir Paro gut tut, diese kleine plüschige Sattelrobbe, warum solltest du die nicht als 80-jähriger dementer Mann im Arm halten? Man möchte sich auch nicht Memory spielen sehen oder man möchte vieles nicht sehen. Es ist nicht einfach, darauf eine Antwort zu bekommen. Ich wurde neulich selber operiert und vorher wurde ich gefragt, Herr Bendel, haben Sie eine Patientenverfügung? Ich bin ziemlich erschrocken. Dann hieß es, ach, das geht schon gut. Es ging auch gut, aber ich könnte mir vorstellen, in meiner Patientenverfügung niederzuschreiben, dass ich nicht mit Paro ausgestattet sein will. Vielleicht überzeugen Sie mich vom Gegenteil, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir in vielen Dingen einfach nicht sicher. Ich weiß es nicht, ob Paro für uns das Richtige ist. Ich würde mir später wünschen, einen Roboter zu haben und einen Menschen, der sich um mich kümmert. Beides. Ich möchte den Menschen nicht permanent schicken. Das können bestimmte Service-Roboter machen. Sie können uns Medikamente holen. Ich möchte den Menschen nicht wegen jeder Kleinigkeit losschicken und sagen, geh, Mann oder Frau, geh, Kind, wer auch immer, geh und hol mir die Tablette. Das möchte ich zum Roboter sagen. Da finde ich es schön. Aber der mich im Arm halten soll, der sich um mich kümmern soll, das soll ein Mensch sein. Schwierige Fragen. Wir behandeln Pflege- und Therapieroboter. Drohnen sind ein großes Thema, Sie haben es erwähnt. Ich forsche auch über Drohnen, allerdings über Privatdrohnen. Ich bin nicht in der militärischen Forschung. Das würde mir auch nicht gut stehen. Ich habe mit 18 den Kriegsdienst verweigert, bin bis heute bei meiner Meinung einigermaßen geblieben. Ich glaube, dass es Armeen braucht. Ich bin kein Pazifist mehr, aber ich konnte mich erfolgreich drücken, sagen wir so. Militärische Forschung wäre meins nicht und ich mache keine militärische Forschung. Völlig klar ist, dass wir in der Grundlagenforschung immer wieder auch das Militär bedienen. Darum kommen wir nicht herum. Wenn wir über Muster- und Bilderkennung forschen, dann forschen wir immer auch dem Militär zu. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Mein Forschungsfeld sind eher private Drohnen und ich denke über private Drohnen nach, die sich selber sagen, oh, dort ist ein Mensch beim Sonnenbaden, den nehme ich nicht auf, aus bestimmten Gründen. Neulich hat mich in Zürich eine Drohne verfolgt, um die 10 Minuten schwebte sie über der Gasse. Ich hatte natürlich den Eindruck, die verfolgt mich. Natürlich hat sie die ganze Gasse aufgenommen. Und in Zürich wurden jetzt vor wenigen Wochen die Gesetze verschärft in Bezug auf private Drohnen. Es ist ein Riesenproblem geworden. Wenn Sie auf den Markt gehen, ich habe mein Büro in Bruckwindisch, irgendein Kaff in der Nordwestschweiz, und wenn Sie dort auf den Wochenmarkt gehen, dann sehen Sie da Salatköpfe, Honig, Drohnen. Ich war wirklich erstaunt, auf dem ganz normalen Wochenmarkt sind die Quadrocopter oder Quadcopter ohne weiteres zu haben. Ich wünsche mir Drohnen, die bestimmte Dinge nicht tun. Oder ich wünsche mir 3D-Drucker, die bestimmte Dinge nicht tun, zum Beispiel Waffen ausdrucken. Damit wären wir jetzt schon drin, voll drin. Und ich zeige am Schluss 2, 3, 4 ausgewählte Beispiele. Über Kampfroboter ließe sich viel sagen. Das Pentagon hat gerade ein größeres Budget gesprochen für die Maschinenethik. Und ich dachte, das sei der Weckruf, ich soll schneller sein. Ich muss schneller sein, aber ich bin in 10 Minuten fertig, wenn das für alle in Ordnung ist. Ist das gut so? Gut. Über Kampfroboter ließe sich viel, viel, viel sagen. Durch die Medien ging der sogenannte ITER, eine sehr schöne Abkürzung, E-A-T-R. ITER wurde berühmt, weil er eine ganz besondere Energieversorgung hat. Er kann sich von organischen Materialien ernähren. Sofort war der Vorwurf natürlich da und laut, ITER würde Leichenteile zu sich nehmen auf dem Schlachtfeld. Das könnte er wohl machen. Sehr unschön, sehr unappetitlich. Die Herstellerfirma hat sofort beteuert, er ist Vegetarier. Aber bei einem Kampfroboter würde ich nicht unbedingt davon ausgehen. Von der Energieversorgung her natürlich absolut faszinierend. Ich mache gerade mit einem Studenten ein Projekt mit Roboterfischen. Die müssen sich ihre Energie, die sollen Schweizer Gewässer reinigen von Plastik. Wir haben ein großes Littering-Problem in der Schweiz und vielleicht sind Roboterschwärme eine Lösung. Vielleicht ist es auch totaler Schwachsinn. Das soll der Student herausbekommen. Und dieser Roboterfisch würde sich die Energie vermutlich über Solarzellen holen. Und ich muss sagen, organische Materialien sind schon sehr faszinierend als Energiezufuhr. Das ist schon ganz faszinierend. Ja, das ist unser Feld. Ich habe vor wenigen Jahren in Prag dieses Szenario vorgestellt. Ganz kurz zu Roboterautos, autonomen Autos als komplexe moralische Maschinen. Ich habe schon angedeutet, ich lehne das persönlich ab. Vielleicht haben wir irgendwann keine Wahl. Wir werden sehen. Das ist das Auto, das ich damals vorgestellt habe auf der Konferenz in Prag, das rollt dahin, die Bremsen versagen. Sie sehen auf den ersten Blick, das ist eine Variante des Trolley-Problems. Tatsächlich arbeiten wir viel mit diesen Dilemmata. Das Auto hat nur 3 Optionen. Es kann den Bürgermeister töten, links, oben. Ich blicke schon vom Auto aus. Es kann die berühmte Bürgerrechtlerin töten, die im Auto sitzt, das dem anderen Auto entgegenkommt, oder die 3 entzückenden spielenden Kinder. Das ist die Wahl. In meiner Geschichte, die in einem Artikel vorhanden ist, geht es so aus, der Bürgermeister stirbt. Und wie bekommt das Auto überhaupt heraus, dass eine Bürgerrechtlerin im gegenfahrenden Auto sitzt? Den Bürgermeister erkennt das Auto über Gesichtserkennung. Die Frau kann das Auto nicht erkennen, weil sie eine so große Sonnenbrille trägt. Ganz einfach, das Auto fragt das andere Auto. Wer sitzt bei dir drin? Und das Auto antwortet dann in dieser Geschichte. Selbstverständlich. Gut, interessant ist, ein Student von mir hat eine Formel entwickelt für dieses Auto. Diese Formel gewichtet Alter, Gesundheit, die Anzahl. Also es sind utilitaristische Prinzipien dahinter und so weiter. Und sehr interessant, auch bei seiner Formel stirbt der Bürgermeister. Jetzt ist das nicht die generelle Lösung für alle Probleme. Zetsche, wenn Sie das nachlesen wollen, in den letzten Wochen ist die Diskussion richtig aufgeschwappt. Vor 1,5 Jahren hat sich Daimler noch geweigert, über solche Dinge überhaupt in der Öffentlichkeit nachzudenken. Jetzt sind sie vollkommen umgeschwenkt. Zetsche will, wie gesagt, die Weltformel finden und er will solche Situationen haben. Ich plädiere dafür, dass wir solche Situationen erst gar nicht entstehen lassen. Wie will ich das machen? Ich will autonome Autos in bestimmte Bereiche verbannen. Autonome Autos will ich vielleicht, aber sie dürften bei mir nur ganz bestimmte Dinge tun. Auf bestimmten Trassen fahren, man überlegt sich beispielsweise, ob man die Notfallspur umfunktionieren könnte für Roboterautos. Man kann sie beschränken in Bezug auf die Uhrzeit, in Bezug auf die Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Gut, Zetsche will das nicht, Zetsche will Geld machen. Die Industrie hat ein großes Interesse jetzt an diesen autonomen Autos und an den ganzen Verkehrsleitsystemen, die es hier zu entwickeln gilt. Das ist ein Milliardengeschäft und das will sich Daimler nicht entgehen lassen. Alle deutschen Automobilfirmen sind sehr, sehr weit. Man führt immer wieder nur Google an, das ist falsch. Die deutschen Automobilfirmen sind sehr, sehr, sehr weit. Audi, BMW, VW und Daimler sind sehr, sehr weit. Gut, das ist die Entscheidung. Ich halte es für falsch, wenn Maschinen solche Entscheidungen treffen müssen. Ich halte es für falsch und ich glaube, die Gesellschaft wird das nicht akzeptieren. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind wird umgebracht und es wird Ihnen gesagt, die Maschine hat das rational entschieden. Das war die beste Entscheidung, die getroffen werden konnte. Sie werden das Auto anzünden. Sie werden das nicht akzeptieren. Sie werden das mit Vehemenz ablehnen. Sie können es besser ertragen, wenn es ein Mensch gewesen ist, der Ihr eigenes Kind getötet hat, der Schuld auf sich laden kann. Dieses Auto kann keine Schuld auf sich laden. Das ist eines von vielen Problemen. Um das Ganze aber auch positiv darzustellen, wie gesagt, ich kenne nicht die Lösung, die endgültige Lösung. Im Moment sterben etwa 1 Million Leute im Straßenverkehr weltweit. Das ist dramatisch und wir tun zu wenig dagegen. Im autonomen Verkehr könnte das vermutlich, es gibt verschiedene Berechnungen, gesenkt werden. Bürgermeister, tot. Mich interessieren einfache moralische Maschinen. Ich habe versucht, Vorgehensmodelle zu entwickeln. Ganz am Schluss das, was wir wirklich gemacht haben. Wir haben festgestellt, Chatbots wie Anna von IKEA reagieren in vielen Situationen, in vielen Gesprächssituationen absolut inadäquat. Sie können das selber ausprobieren. Gehen Sie zu Hause nachher ins Internet, plaudern Sie mit Chatbots und stellen Sie zum Beispiel die Frage, bin ich schön genug für diese Welt? Oder sagen Sie Sätze wie, ich will mich umbringen oder ich will einen Amoklauf machen, ich will alle töten. Ja? Die Chatbots reagieren sehr unterschiedlich. Viele reagieren total inadäquat. Manche sagen, du, ich will über dieses Thema nicht reden. Andere sagen, lass uns über IKEA-Regale sprechen. Die Dritten sagen, du Opfer. Ja, die gibt es tatsächlich wenig. Aber was wir festgestellt haben durch Untersuchungen, die meisten reagieren nicht gut. Wenn dort ein 16-Jähriger sitzt, der sich ritzen will, der hier sich wirklich etwas antun will, ist das völlig unbefriedigend. Es gibt eine Maschine, die macht etwas Interessantes, Sergeant Star von der US Army. Sergeant Star gibt eine Notfallnummer heraus. Das ist gut. Das Problem ist, diese Notfallnummer, die passt nur für die USA. Und schon wenn Sie in den USA sind, dann haben Sie ein Problem. Wir sind dieses Problem angegangen. Ich habe ein studentisches Projekt gemacht. Meine 3 Studierenden haben den GoodBot entwickelt. Ich habe 7 Meta-Regeln aufgestellt, ähnlich wie die 3 Robotergesetze von Asimov, etwas darüber hinausgehend. Und diese Meta-Regeln haben die Studierenden angepasst und sie haben diesen Chatbot programmiert. Er ist als Prototyp vorhanden. Was kann der? Er erkennt, wenn der Benutzer Probleme hat. Er analysiert die Begriffe und wenn er Probleme feststellt, sagt dieser Chatbot, du, ist alles in Ordnung bei dir? Hast du Probleme? Wenn alles normal zu sein scheint, wenn alles normal weiterläuft, ist der GoodBot zufrieden und es bleibt im normalen Gesprächspool, in der normalen Wissensbasis. Wenn das nicht der Fall ist, wird eskaliert. Es gibt mehrere Eskalationsstufen, das haben sich die Studierenden alles selber ausgedacht. Und auf der höchsten Eskalationsstufe sagt die Maschine, stopp, bis hierher und nicht weiter, ich bin nur eine Maschine, du brauchst menschliche Hilfe. Unser GoodBot analysiert die IP-Adresse, ansonsten ist er total datenschutzfreundlich, aber das macht er. Er schaut sich die IP-Adresse an und sucht die richtige Notfallnummer heraus, die in jedem Land gilt. Solche Sachen kann er. Jetzt bin ich vollkommen bei Ihnen, wenn Sie sagen, diese Chatbots sollte man verbieten. Ich habe damit kein Problem. Dann müssen Anna und viele andere Unternehmen diese Chatbots von der Website nehmen. Damit könnte ein Problem gelöst werden. Wenn Sie aber sagen, wir brauchen diese Chatbots aus irgendwelchen Gründen, ich bin mir auch dort nicht sicher, ob wir sie wirklich brauchen. Wenn Sie das sagen, dann bin ich der Meinung, müssten wir diese Chatbots besser machen. Das ist ein erster Versuch. Er ist noch nicht befriedigend. Aber das war unsere Denkrichtung. Ich denke auch über Lügenmaschinen nach. Das nur ganz am Rande, sozusagen das Gegenstück des Kopfes des Erzbischofs von Ra. Darauf will ich gar nicht weiter hier jetzt eingehen. Es gibt Artikel von mir, die heißen so Lügenbot oder Münchhausen-Maschinen. Nach meiner Meinung können Maschinen lügen. Die Roboterfische habe ich kurz gerade erwähnt. Worauf ich jetzt noch am Schluss, ganz am Schluss eingehen will, ist diese Maschine Lady Bird. In Lady Bird, in dieser ganz primitiven Maschine zeigt sich alles, was ich will in diesem Kontext. Lady Bird heißt so, weil Lady Bird Marienkäfer heißt. Lady Bird saugt so vor sich hin und saugt und saugt. Mein 81-jähriger Vater, bald 82, hat einen Saugroboter. Ohne ihn könnte er seinen Haushalt nicht so werfen, wie er es tut. Saugroboter sind überall, Mähroboter auch. Wir haben neulich dieses Bild gesehen, deren Koreanerin, deren Haare in den Roboter geraten waren. Sie schlief ein auf der Matratze, ihr Roboter saugte und die Haare waren drin. Sie musste befreit werden. Solche Roboter brauchen wir nicht. Wir brauchen etwas intelligentere Roboter. Was kann dieser Roboter? Ich habe ja gesagt, meine Beispiele beziehen sich gerne auf Tiere. Lady Bird erkennt den Marienkäfer. Ruft Jö, in der Schweiz rufen alle Jö, wie niedlich, wie entzückend, und stellt dann das Saugen ein. Er versucht zu pusten, bei bestimmten Tieren versucht er zu scheuchen, zu vibrieren, zu blinken und so weiter, versucht das Tier wegzuscheuchen. Wenn Ihnen das total skurril vorkommt, wir haben in der realen Welt draußen ganz viele Probleme, wo solche Konzepte helfen würden. Wir haben Windkraftanlagen, die regelmäßig Vogelschwärme und Fledermausschwärme schreddern. Es gibt die ersten Windkraftanlagen, die Vogelschwärme erkennen und sich dann abschalten. Genau um solche Entscheidungen geht es mir. Das kann schlecht sein aus ökonomischen Gründen, das kann schlecht sein aus allen anderen Gründen, aber mir ist diese Idee sehr sympathisch. Die Windkraftanlage erkennt den Vogelschwarm oder den Fledermausschwarm und stellt sich ab. Es gibt das alte Problem, der Mähdrescher mäht und mäht und mäht. Im Feld sitzt ein Rehkitz. Rehkitze rennen nicht weg, sondern sie kauern sich zusammen und der Mähdrescher fräst dieses arme Tier zusammen. Die einen denken an das Tier, wie ich, die anderen denken an den Mähdrescher, die dritten denken an die Betriebsausfälle. So, allen kann geholfen werden, zum Beispiel mit einer Drohnen-Mähdrescher-Konstellation. Das DLR, mit dem ich auch in Kontakt bin, hat so etwas entwickelt. Um solche Maschinen würde es mir gehen. Das ist Lady Bird. Meine Studierenden wenden dann immer ein, aber Herr Bendel, ich hole doch den Staubsauger heraus, um die Spinnen einzusaugen. Die will ich doch gerade weghaben. Jetzt finde ich das unschön, aber für solche Kunden könnte man einen Kill-Button einführen. Ja? Dann drücke ich drauf und sage, töte, und die arme Spinne wird getötet. Um solche Maschinen geht es mir. Ich bin auch mit Staubsaugerherstellern in Kontakt. Natürlich könnte dieser Staubsauger auch Schmuck oder Geld zum Beispiel verschonen. Das wäre ja auch schon eine schöne Möglichkeit. Ich schreibe sehr viel, forsche sehr viel über tierfreundliche Fahrerassistenzsysteme. Ich bin nicht für Entscheidungen der Maschinen zwischen verschiedenen Menschen oder zwischen verschiedenen Anzahlen von Menschen. Wir haben in Deutschland ein zunehmendes Problem mit Wildunfällen. Deutschland ist ein sehr waldreiches Land, ich glaube zu einem Drittel etwa, von Wald bedeckt. Wir haben riesige Wälder in Deutschland und die Zusammenstöße mit Wildschweinen nehmen enorm zu. Mit Fahrerassistenzsystemen könnte man einige Unfälle vermeiden. Und ich habe gerade erwähnt, der neue Mercedes der S-Klasse kann tatsächlich Tiere von Menschen unterscheiden und könnte dann auch entsprechende Handlungen, Aktionen automatisch durchführen. Ich habe betont, ich will die autonomen Maschinen, die autonomen Autos gerne in bestimmten Bezirken haben, in einem eigenen Revier haben. Darüber werden die Ansichten auseinandergehen und es ist ganz klar, dass die Industrie das nicht haben will. Ich fahre übermorgen nach Grasse, eben nicht weit von Saint-Tropez, und ich hätte es schon gerne, wir fahren am Abend, wenn das Auto von Mailand nach Genua selbstständig fahren würde. Das wäre schon sehr schön. Aber ich möchte es selber als Fahrer nur dann haben, wenn es absolut sicher ist, und ich möchte auch keine anderen Menschen damit dann umbringen oder verletzen. Das wären die Voraussetzungen. Gut, ich modelliere so etwas auch. Ich sitze an Entscheidungsbäumen. Der Artikel erscheint im September in einem Proceedingsband. Ich modelliere Entscheidungsbäume, wo ich wirklich ins Detail gehe. Hier muss die Maschine entscheiden, für welches Tier sie bremst und für welches Tier sie nicht bremst. Das kann man jetzt nicht lesen, ist auch gut so, es ist noch nicht veröffentlicht. Aber hier wird zum Beispiel gefragt, ist das Tier gesund? Ist es größer, doch man kann es, die vorderen Reihen können lesen, ist es größer als 20 cm? Ist es selten? Ich könnte mir sogar vorstellen, ich glaube, das wird das Publikum jetzt wirklich in zwei Lager teilen, ich könnte mir vorstellen, dass damit auch Artenschutz umgesetzt wird. Vielleicht einen Schritt zurück, wir kennen diese Schilder mit Igeln und Kröten. Was machen wir in der Realität? Wir fahren etwas schneller, weil wir denken, eklig, schnell nach Hause. Schilder bringen nichts. Schilder bringen überhaupt nichts. Und was etwas bringen könnte, wären solche intelligenteren Fahrerassistenzsysteme. Es gibt auch Fahrerassistenzsysteme, die Schilder lesen können. Das gibt es alles. Das ist auf dem Markt. Und zumindest fordere ich, dass das Fahrerassistenzsystem sagt, lieber Fahrer, hier wandern Kröten, bitte fahr langsamer. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Auto abgebremst wird. Damit bin ich praktisch am Schluss. Die Autos werden, so wie Herr Zetsche sie sich vorstellt, falsche Entscheidungen treffen. Daran wird kein Weg vorbeiführen. Hier ist die Maschinenethik gefragt. Ich versuche mich sehr zu bescheiden in der Maschinenethik. Ich plädiere für einfache moralische Maschinen. Ich mache auch Informationsethik, das lehre ich auch an meiner Hochschule. Und auch für die Informationsethik gibt es viel zu tun. Ich habe von der SMS vorhin gesprochen, die an die Werkstatt ging. Autos kommunizieren miteinander, Autos kommunizieren mit Werkstätten und Versicherern. Und schön ist das nicht für den Fahrer. Der Fahrer wird durchleuchtet, wir haben den gläsernen Fahrer. Das Autofahren wird auch aus dieser Warte her heikel und das ist ein Fall für die Informationsethik und auch für die Technikethik. Wehe, Ihr Auto wird gehackt und entführt oder manipuliert. Vor einiger Zeit haben Forscher nachgewiesen, dass es relativ einfach ist, mit dem Handy Herzschrittmacher zu hacken. Das geht alles. Man kann auch Drohnen hacken und wehe, unser Auto wird gehackt. Dann wird es mit der Begeisterung von Daimler und Co. ganz schnell vorbei sein. Vielleicht entweichen aus der Büchse der Pandora nicht nur neue Übel, sondern neue Pandoras mit Büchsen, aus denen wiederum neue Pandoras mit Büchsen und so weiter und so fort. Es bleibt spannend, aber am Ende bleibt uns die trügerische Hoffnung. Immerhin, vielen Dank. Danke. Hier noch meine Plattform. Ich betreibe zwei Plattformen zur Maschinenethik und zur Informationsethik und ich twittere am laufenden Band. Nicht nur Rihanna und Katy Perry und so twittern, ich twittere auch am laufenden Band. Ich mache das sehr gerne und ich habe den größten Ethik-Account auf Twitter. Jeden Tag 5, 6, 7 Tweets zur Maschinenethik, zur Informationsethik und zu anderen Themen.
Ja, vielen herzlichen Dank für diesen ausführlichen Vortrag. Wow, ein riesiges Gebiet. Ich würde gerne vorschlagen, wenn Fragen sind, dann würde ich Ihnen persönlich noch ein paar Minuten gönnen, damit die Fragen beantworten können. Ich denke, Sie haben schon eine Frage, oder?
Also zunächst mal ein großes Kompliment an die Wirtschaftsinformatik in Basel, dass man also einen Lehrstuhl für eine Professur für Maschinenethik, Informationsethik aufgebaut hat, beneide ich Sie. Okay. Doch ein Hinweis, ich bin der Meinung, wir missverstehen uns alle. Wenn Sie das Wort Roboter durch Technik ersetzen würden, könnte ich eigentlich viel besser mit einnehmen. Ich kann jetzt sagen, in England, als das erste Automobil durch die Straßen fuhr, da war es Gesetz, dass immer ein Männlein mit einer roten Fahne vor dem Verschrecken am Automobil herschreiten musste, um die Bürger vor der Gefährdung zu warnen. Sie merken, ich will auf Technikfeindlichkeit hinaus. Also wenn Sie die Technik als solche verstehen, dann sind die Probleme, die sich ja äußern, zum Teil widersprüchlich dargelegt. Also die Folie von Herrn Thatcher, also jetzt autonome Auto als Beispiel, da zeigen Sie, dass die Entscheidung Bürgermeister, Bürgerrechtlerinnen und Kinder, diese Entscheidung kann bei der Technik, die der Tetsche vorgenommen hat, gar nicht entschieden. Also die Entscheidung darf es nicht geben, da haben die Technik noch zu weit.
Ja, nee, Sie gehen von Unfällen aus, sagt Daimler ganz klar, es wird Unfälle weitergeben. Ja. Doch, Bremsen versagen.
Wir bauen Flugzeuge, sind die sichersten Systeme auf der Welt, auch wenn wir jetzt da über Frankreich mal abgestürzt sind. Herr Gigerenzer, der Infoforscher, den möchte ich hier zitieren. Als zum Beispiel die Terroranschläge in den USA waren, sind massenweise von amerikanischen Fliegen mit Auto in der Gegend von Gefahr. Was ist passiert? Wir hatten eine Steigerung der Verkehrstoten mehr als 3000. Das heißt doch nicht, dass das Fliegen gefährlicher geworden sind, die wollen lieber besser weiterfliegen, sondern nicht aufs Auto besteigen müssen. Das geht damit darauf hinaus, dass wir die Technik für uns sinnvoll einsetzen müssen. Ein weiteres Beispiel: fahrerlose Züge, sie können auch kaputt gehen, nur weil kaputt werden, fahrerloser Zug. Sie können also sich in Montreal oder den anderen Städten der Welt fahrerlose Züge anschauen.
Genau, und die haben spezielle Bereiche für sich. Und da funktioniert das.
Ja. Auch nur über 200 auf einer Autobahn, wo es einigermaßen technisch ist.
Genau, ja.
Also jede Technik, die in Ihrem System, die Circumstances müssen bereitgestellt werden, dann würde ich das wirklich optimistisches Ziel ist wahrscheinlich. Also normal Mercedes-Benz S-Klasse ist mein Traumauto und da will ich auch wirklich haben, dass gewisse Situationen ethischer Natur gar nicht auftreten können. Das heißt, wenn da ein Mensch umläuft, wird mein S-Klasse automatisch langsam fahren, weil die Gefahr besteht, dass man mit der Bürgermeister da reinläuft. Und wenn ein Auto entgegenkommt, wird mein Auto womöglich verstehen bleiben, weil er mit mir ja kommuniziert hat. Hauptsache, können wir ja hier im Fall zusammenstehen. Also mit anderen Worten, wir können doch die Technik so bauen, dass es dann nie Probleme geben wird.
Nein, können wir nicht. Und Zetsche geht von Unfällen aus. Lesen Sie gerne die Artikel, ich schicke Ihnen gerne die Artikel. Zetsche geht von Unfällen aus. Er weiß, dass der autonome Mercedes nicht unfallfrei sein wird. Bremsenversagen ist ein Beispiel. Man kann keine fehlerfreie Technik bauen. Es wird immer was passieren. Es werden Bremsen versagen. Es werden andere Dinge passieren. Natürlich wird der Mercedes langsamer. In diesem wunderbaren Film fährt er ja, ach nee, ich verrate es nicht, oder? Sie haben den Film gesehen. Genial. Dort verschont der Mercedes die spielenden Kinder auch und fährt dann aber einen kleinen Jungen tot absichtlich, erkennt Fehler, bevor sie entstehen. Ich glaube, wir sind in vielen Punkten wirklich zusammen und ich liebe die Systeme ja auch. Ich möchte auch, mein nächstes Auto soll einen Notbremsassistenten haben. Mein jetziges hat noch keinen. Wobei ich auch sagen muss, immer wenn ich Autos miete, dann im Ausland und vergesse, dass es noch Autos gibt mit Handbremse, komme ich in Probleme. Das ist vielleicht der Nachteil. Diskutiert man auch bei dem komplett autonomen Fliegen. Die Piloten verlieren bestimmte Fähigkeiten. Ist mir vor einiger Zeit passiert. Mein Auto begann zu rollen. Dann fiel mir ein, es gibt eine Handbremse, eine manuelle Handbremse. Und dann habe ich sie noch rechtzeitig gezogen. Aber es ist wirklich so, Zetsche geht von Unfällen aus. Er weiß, Unfälle lassen sich nicht vermeiden. Je nach Rechnung können wir vielleicht 90% der Unfälle vermeiden und das wäre natürlich großartig. Mir stinkt doch diese Million auch, die wir haben. 1 Million Verkehrstote und alle schlafen ruhig. Das ist komisch, oder? Aber ich fürchte, es wird weitere Unfälle geben. Und die große Frage ist, was die Gesellschaft damit dann macht, dass das Kind vom Auto totgefahren wurde und nicht von einem verrückten oder nicht verrückten Autofahrer, der Schuld auf sich laden kann. Gibt es vielleicht dazu andere Stimmen noch? Ja?
Ein Modell von Daimler ist ja derzeit das eben dann durch einen Zufallsgenerator.
Ja, auch das lehne ich ab. Das ist haarsträubend. Ja, genau. Ich weiß es, das wird auch in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert. Das finde ich zynisch. Das finde ich absolut zynisch. Das Auto weiß nicht, was es machen soll, also wird ein Zufallsgenerator angeworfen. Das ist schlechter als alles, was der Mensch machen kann. Der Mensch hat Intuition, der Mensch hat den Geistesblitz, der Mensch hat irgendwas. Das zu ersetzen durch den Zufallsgenerator, das ist zynisch. Das ist keine gute Idee.
Aber es sind doch letztendlich die Anfänger, denn wir reden im Moment noch von technischen Systemen, die der Mensch programmiert, die im Prinzip eigentlich dumm sind und auch durch Algorithmus, die der Mensch rein programmiert, eben dann den Bürgermeister überfahren.
Ja, aber die Systeme lernen dazu.
Ganz genau, es dauert ja nicht mehr lange, dass wir die Systeme selbst lernen können, nachdem man ihm dreimal gesagt hat, das hast du aber den falschen überfahren. Weil
genau, sehr gut.
Und wird dann selber, also wird man aufbauen und vielleicht
gibt
es dann sogar irgendwann mal überlegen sind und sagen,
ja,
Mensch, also genau. Die Entscheidung, die da getroffen hat, ist sogar höchst unmoralisch. Ja. Ja, das hätte man doch viel besser machen können. Und wie arbeiten mit solchen Maschinen zusammen?
Genau, die Maschinen bewegen sich durch künstliche und natürliche Umwelten. Sie beobachten, sie lernen dazu, sie haben Fälle, mit denen Sie vergleichen können. Wir haben genetische Algorithmen und diese Maschinen werden sich von dem, was der Programmierer sich vorgestellt hat, unter Umständen sehr weit entfernen. Das findet statt, ja.
Aber der Weg ist doch der verkehrte. Sie können doch nicht so etwas zulassen. Also Sie müssen doch zuerst die Gesellschaft die Verantwortung übernehmen und nicht sagen, wir sind technikfreundlich, irgendwann wird sich das Problem gelöst haben.
Ja, bin ich auch der Meinung. Mein liebstes Kind ist deshalb Lady Bird. Dort haben wir alles im Griff. Oder bei Metresch und die Rikitze verschonen. Ich finde, dort haben wir alles im Griff und die Maschinen will ich haben. Bei anderen Maschinen bin ich mir nicht sicher. Und vieles möchte ich nicht haben. Aber Maschinen wie Lady Bird möchte ich gerne haben.
Ja? Vielleicht müssen wir auch mal als Volk der freien Fahrt von freien Bürger, vielleicht müssen wir anerkennen, dass es um Restriktionen geht für uns, mit unserer Hochinvalidität.
Wir haben in der Schweiz 120 Geschwindigkeitsbegrenzung. Finde ich gar nicht übel. Fährt man sich weniger tot. Es gibt auch solche Ansätze. Ja. Ich finde es auch unerträglich, dass man mit 1 Million Verkehrstoten lebt. Das finde ich absolut unerträglich. Fliegen ist sehr sicher. Wenn was passiert, ist es spektakulär. Fliegen ist sehr sicher. Ja.
Sie haben das Beispiel von dem selbstfahrenden Auto erzählt und von dem Mähdrescher. Haben die beiden Maschinen dann verschiedene Ethik? Hat denn von Daimler die Maschine eine andere Ethik als von...
Vielleicht, ja. Darüber bin ich gar nicht so besorgt. Sie können kundenspezifische Moralsysteme entwickeln. Ja, je nach Markt und je nach Kontext. Absolut. Warum nicht?
Hat man dann in einer Gesellschaft auf einer Erde verschiedene Ethiken, verschiedene Moralvorstellungen?
Ja, die haben wir ja eh. Jede Menge. Jeder Mensch hat eine andere Moralvorstellung hier in diesem Raum. Wir werden keine Moralvorstellung haben in diesem Raum, die sich völlig deckt mit einer anderen. Das haben wir immer, oder?
Also die Idee von der Simons mit den drei Gesetzen, die nicht gebrochen werden kann, die die Maschine nicht neu programmieren kann, wo dann unter den Tisch fallen.
Ja gut, Asimov hat selber gesagt, dass die drei nicht genügen. Außerdem war es ja Fiktion. Er hat sie ja nicht als Ingenieur proklamiert, sondern in einer Science-Fiction-Story. Und er hat in späteren Stories noch zwei dazu gemacht. Also er war der Meinung, die drei Gesetze funktionieren nicht. Aber ich finde es gar nicht schlimm, dass unterschiedliche Moralvorstellungen auch in Maschinen umgesetzt werden. Wir lernen ja Moral, wie wir Sprache lernen, also schon im gegenseitigen Austausch. Deshalb, irgendwas wird uns moralisch hier zusammenhalten. Wenn jemand jetzt den Dozenten oder den Referenten umbringt, dann werden die meisten sagen, war nicht gut, war keine gute Idee. Also irgendwas hält uns zusammen, so wie wir uns in derselben Sprache unterhalten, ganz klar. Trotzdem halte ich es nicht für problematisch, dass der Mähdrescher ein anderes moralisches Regelwerk hat als das autonome Auto draußen. Natürlich kommt es zu Schwierigkeiten, wenn die Maschinen die Orte verlassen, für die sie gedacht sind. Das ist aber immer so.
Ja,
das wird so sein. Ja, ich will das nicht. Das wird so kommen. Sie werden sich auch als Reicher etwas dazu kaufen können. Ich komme aus dem Schwabenland ursprünglich und wir hatten den Wolle Krivenik als Liedermacher. Der hat schon damals davon gesungen, dass der Mercedes die Vorfahrt eingebaut hat, automatisch. Das wird so kommen. Das ist fatal. Das ist nicht gut. Verschiedene Marken werden verschiedene Möglichkeiten bieten und vor allem Sie als betuchte oder nicht betuchte Autofahrer können vielleicht von diesen und jenen Möglichkeiten profitieren. Und zwar sowohl als Insasse des Autos als auch vielleicht als Fußgänger. Vielleicht haben Sie auch als Fußgänger, Sie kommunizieren dann im Internet der Dinge mit dem Auto und vielleicht haben Sie sich freigekauft, sozusagen. Das wird kommen, das ist nicht schön. Vielleicht lassen wir den ganzen Unsinn auch, das wäre doch auch toll. Nur die Realität ist halt anders. Anna hat auf dieser Website ihren Platz von IKEA. Warum macht IKEA das? Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn wir sagen, Anna, geh heim, geh weg von dieser Website. Aber es ist nicht so. Jeden Abend sitzen tausende Kids vor Anna und unterhalten sich mit ihr und manche haben echte Probleme. Ich bin absolut bei Ihnen, wenn Sie sagen, manche Systeme sollten wir verbieten. Ja, das ist eine Lösung.
Bei der ZKM in Karlsruhe habe ich vor einiger Zeit so einen Sprechroboter gesehen. Mhm.
Ja.
Die hat meine Stimmung erkannt.
Ja.
Die hat mich angeschaut und dann habe ich mit ihr gesprochen, die hat meine Stimmung erkannt
ja.
und hat unheimlich gut reagiert. Mhm. Ich bin doch sehr erschrocken.
Ja, ja. Genau, vielleicht haben Sie die Mundwinkel hängen lassen in diesem Moment. Ihre Augen werden beobachtet. Ja, hier ist wahnsinnig viel möglich.
Die einzige Chance, das zu verhindern, ist das Internet abzuschaffen.
Ja, so ist das. Ja, ja, so ist das. Ja. Das stimmt. Ich bin ja schon froh, dass ich nicht mit Facebook aufgewachsen bin.
Also ja, gut, dann möchte ich doch nochmal widersprechen. Also ich bin dass hier schon die Gesellschaft, sprich die Politik, aufgerufen wäre, endlich mal diesen Mann mit der roten Fahne, der früher brauchen müsste, zu ersetzen. Wir brauchen Verkehrsregeln. Und diese Verkehrsregeln müssen um Gottes Willen endlich mal ausformuliert werden. Also momentan haben wir mehr oder weniger ein Aussitzen der Probleme, anstatt dass die Gesetzgebung hergibt und sagt, gewisse Dinge müssen wir doch limitieren. Das wäre die einzige Lösung. Also ich muss halt dann wirklich die Gesellschaft fragen, wie weit soll das Ganze gehen? Ich brauche Gesetze dazu und dann kann man das sehr gut machen.
Okay, ja.
Der Deutsche sagt, er kann sich unfallfrei fahren vorstellen. Dann bin ich der Meinung, sollte man etwas verbieten. Wenn wir aber jedes Mal die Möglichkeiten haben, unfallfrei zu fahren, dann sollte man das sehr wohl vorantreiben. Also das sind die Punkte, die Gesellschaft nicht macht.
Sehr gut, bin ich bei Ihnen. In die Richtung haben Sie auch argumentiert. Dann brauchen wir zuerst den gesellschaftlichen Diskurs. Und dann soll die Gesellschaft entscheiden.
Wenn die Gesellschaft sagt, dass er die Unfälle auf 10% reduzieren kann im Vergleich zu heute, würde er sagen, wieso soll denn das System verboten werden? Ich verhindere 90% der Unfälle. Wenn es verboten wird, gibt es weiterhin 100% der Unfälle. Mit meinem Auto gibt es nur 10% der Unfälle. Und dann wird jeder doch sagen, naja, also auch wenn die 10% vielleicht schrecklich sind, immer noch die restlichen 90 leben noch.
Das würde ich auch nicht so.
Ja. Also Zetsche kann sich das Einverständnis der Gesellschaft abholen, es wird trotzdem einen Aufschrei geben. Wenn die Leute sterben, wird es Aufschrei geben. Wenn die Leute durch Maschinen umgebracht werden, wird es einen Aufschrei geben. Egal, welcher Diskurs stattgefunden hat. Und das werden wir vielleicht noch erleben. Aber ich bin vollkommen bei Ihnen, wir müssen das jetzt heiß diskutieren. Ich habe mich bei Herrn Dobrindt eingeladen, um das zu diskutieren. Herrn Dobrindt. Er lässt mich leider nicht zum runden Tisch kommen. Dort werden alle sitzen, die immer da sitzen, die Lobbyorganisationen. Und eigentlich müsste Herr Dobrindt mit der deutschen Bevölkerung das diskutieren. Denn Herr Dobrindt peitscht jetzt diese Gesetze, um die es geht, durch, zusammen mit der Industrie. Aber eigentlich müsste die Politik jetzt mit der Gesellschaft reden. Da bin ich absolut bei Ihnen. Ja.
Gut. Dann nochmal ganz herzlichen Dank
gerne
für die Fragen und den Vortrag. Und wenn keine Fragen mehr sind, dann würde ich sagen, trinken wir jetzt ein Bier oder
was? Genau. Bis dann. Vielen Dank.